Wir trainieren nicht mehr wie in den 80ern. Wir spielen auch nicht mehr wie in den 80ern. Wir sind technisch weiter als früher. Und was ist mit Ihrer Geldanlage? Es ist Zeit, Geldanlage neu zu denken. Mit den Investmentfonds der Union Investment holen Sie Ihre Geldanlage ins Heute. Und die gibt es bei Ihrer Hamburger Volksbank. Jetzt informieren unter www.hamburger-volksbank.de. Wer stehen bleibt, bleibt auf der Strecke. Vereinbaren Sie am besten noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin und sparen Sie ab sofort zeitgemäß. www.hamburger-volksbank.de.
Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zur 22. Folge von Auszeit HSVH. Mein Name ist Maximilian Bronner und heute haben wir die Ehre, gleich zwei Spieler des HSV Hamburg in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Zuerst aber begrüße ich Björn Jensen, meinen Podcast-Partner. Moin Björn.
Moin Max. Ja, am Wochenende hatte der HSV Hamburg ja spielfrei, als sich die Rhein-Neckar-Löwen ungewohnterweise in Köln den DHB-Pokal sicherten. Aber am Donnerstag geht es dann wieder für den HSVH rund. In der Sporthalle Hamburg ist Frisch auf Göppingen zu Gast.
Darüber, aber vor allem auch über die Jugendarbeit des HSVH wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen. Und wer das ist, das sagt uns jetzt wie immer Halden Moderator Finn Ole Martins.
Sander Hartwig und Max Niemann. Zwei Namen, die man sich unbedingt merken sollte. Sie stehen für die Jugendarbeit des HSVH und die Perspektive der Mannschaft. Beide sind 20 Jahre alt. Wobei, dieser Satz stimmt noch nicht so ganz, sondern erst in ein paar Tagen. Niemann wird am Sonntag 20 Jahre alt. Und während Rückraumspieler Niemann schon einen Profivertrag beim HSVH besitzt, kommt nun Hartwig dazu. Hartwig ist der beste Oberliga-Torschütze der U21 und hat sich seinen Platz in der Bundesligamannschaft schon erkämpft. In Zukunft wird er der zweite Linksaußen hinter Kasper Mortensen. Und weil der ja vor kurzem Papa wurde, kam Hartwig sogar schon zu seinem Debüt in der ersten Liga. Wie und wann er davon erfuhr, kann er ja gleich mal erzählen. Und wo wir schon bei Debüts sind, Niemann erlebte das Abenteuer Hannover im letzten Jahr mit. Ein in vielerlei Hinsicht besonderes Auswärtsspiel. Auch im Anschluss lief er mehrere Male in der besten Liga der Welt auf und hat sogar schon einige Tore erzielt. B-Max kam 2014 als E-Jugendlicher vom Niendorfer TSV und Hartwig wechselte in der B-Jugend. Sein Heimatclub ist der SC Alstertal Langenhorn. Hat er eigentlich auch einen Spitznamen? Wenn ja, hören wir ihn gleich. Viel Spaß mit Alexander Hartwig und Max Niemann.
Moin ihr beiden.
Moin moin.
Wir hoffen, ihr seid aufgeregt.
Auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Ein bisschen, ja.
Zuallererst Spitzname. Hast du einen, Alex?
Tatsächlich ja. Kleine Geschichte dazu. Als ich neu zum HSV kam, hatten wir drei Alex in der Mannschaft. Und ja, dann bräuchten wir halt ein paar Spitznamen für die, für uns einmal. Und ja, bei mir ist es dann Axel geworden tatsächlich. Das ist ganz witzig eigentlich. Und das ist momentan mein Spitzname, aber ich bin gespannt, ob sich da vielleicht was ändert, weil der Dominik Axmann heißt ja auch mit Spitznamen Axel. Mal gucken, wie sich das da noch verändert.
Hast du einen Wunsch?
Also ich finde Junior eigentlich ganz gut.
Junior?
Axel Junior, linksaußen Junior.
Glaube ich,
ist ein Ding.
Passen, ne? Kann man drüber reden. Das war bei dir ja aber ähnlich, Max. Bei dir kam der Spitzname ja auch dadurch, dass mehrere Maximilians oder wie auch immer in der Mannschaft waren. Wenn man der B-Max ist, ist das ja vielleicht im ersten Moment, denkt man so, warum bin ich B und nicht A? Aber hat ja gut geklappt. Du bist ja wenigstens, hast du einen Profivertrag gekriegt als B-Max, ne?
Das stimmt, ja genau.
Also das war tatsächlich so, dass du halt, dass es zwei Max gab und einer war dann A-Max und einer war B-Max.
Ja, genau, genau. Also der A-Max heißt dann, der hat nur Max geheißen, aber ich war halt der Jüngere, deswegen musste ich halt nachgeben. Aber kein Problem für mich, deswegen.
Okay. Ihr kommt beide mit guten Nachrichten im Grunde zu uns, habt für die neue Saison beide jeweils unterschrieben. Was bedeutet euch das? Ihr seid ja noch, wie wir gehört haben, relativ jung.
Wir fangen mal an. Also ja, auf jeden Fall sehr viel. Ich habe das Glück gehabt, letztes Jahr bzw. diese Saison schon mitspielen zu dürfen, also mitzutrainieren. Ist natürlich immer noch ein Traum. Freut mich auch, dass ich nächstes Jahr noch ein Jahr die Chance bekomme, mitzuspielen und auch mitzutrainieren. Deswegen freut mich.
Ja, also ich kann mich da B-Max eigentlich nur anschließen. Also für mich ist das auch wie so ein Traum, der noch gar nicht wahr geworden ist eigentlich. Weil, also das hätte ich mir vor ein paar Wochen gar nicht ausmalen können. Dass ich jetzt hier zum Beispiel sitze und darüber halt so ein bisschen rede. Und ja, also ich bin echt richtig happy.
Max, du hast es gerade angesprochen, du hast ja in dieser Saison schon den Profivertrag, hast aber viele Spiele verpasst wegen einer Knieverletzung. Wir haben es eben beim Foto gesehen, als du in die Knie gehen musstest, war so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht. Wie geht's dir zurzeit?
Es ist noch ein bisschen unangenehm, mich genau auf die Knie raufzusetzen, aber es wird so langsam. Ich bin jetzt ja, glaube ich, seit Anfang Dezember leider raus, aber es wird besser. Ich habe jetzt wieder, steige langsam wieder ins Training ein, gerade individuell Training geht wieder sehr gut. Also es bessert sich. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein paar U21-Spiele mitmachen kann, als auch oben bei den Profis mitspielen darf.
Ist es denn deine erste, sag ich mal, schwerere Verletzung oder hattest du schon mal mit längeren Geschichten zu tun?
Nee, das war jetzt die erste. Ich hatte auch in dieser Saison leider zum Anfang der Saison in der Vorbereitung am Daumen eine Verletzung, aber die war nicht so lang wie jetzt mit den Knien.
Das Thema Belastung ist ja im Profi-Handball wirklich immer ein großes, immer wiederkehrendes. Wenn man jetzt in dieser Phase schon so schwer verletzt ist, macht man sich dann Gedanken darüber, dass der Körper den Anforderungen im Profi-Handball vielleicht nicht standhalten kann oder wie man am besten damit umgeht?
Also ein paar Gedanken machen sich natürlich, aber andererseits gibt es immer wieder auch Beispiele dafür, dass eben Leute aus der Jugend gekommen sind, sich dann verletzt haben, lange verletzt waren, weil es eben einfach eine andere Belastung ist. Es ist nicht mehr, aber es ist einfach eine andere Belastung. Deswegen habe ich da nicht volles Vertrauen, dass es gerade nächstes Jahr und jetzt zum Ende der Saison besser wird.
Wie war es jetzt für dich in dieser Saison? Ist als junger Spieler ja schon wichtig, auch viel zu spielen, um sich zu entwickeln. Und dann sitzt man so ein bisschen auf heißen Kohlen wahrscheinlich, oder?
Ja, so ein bisschen. Also auf jeden Fall mal das Feuer im Hintern gehabt, mal spielen zu wollen. Aber wenn man eben daran gehindert wird, dann ist das so.
Wie schwer fällt es dir denn gerade in solchen Phasen, dann nicht zu früh ins Training einzusteigen, falschen Ehrgeiz irgendwie zu haben? Ist das schwierig oder gehst du damit gut um?
Fällt mir selber ein bisschen schwer, muss man schon sagen. Aber bekomme ich von den Trainern Zuspruch, von meinen Eltern Zuspruch, dass ich da lieber den Körper ganz regenerieren soll und dann noch aufpassen soll. Deswegen, es geht eigentlich, da haben wir auch eine gute Steuerung.
Alex, du wirst nach dem Weggang von Tobi Schimmelbauer im Sommer jetzt zweiter Linksaußen, bist im Grunde dann fest die ganze Zeit eingeplant im Kader. Neben Kasper Mortensen, der ja schon einiges gewonnen hat in seiner Karriere, wie fühlt man sich da, wenn man aus der Jugend kommt und dann so einen Spieler im Grunde neben sich hat?
Also für mich ist es auf jeden Fall eine große Ehre. Auch vor allem, weil ich ihn halt auch früher im Fernsehen immer gesehen habe, ne? Und ja, also was ich auch zu Kasper sagen kann, was ich richtig begeistert finde, ist, er nimmt mich oder auch die jungen Spieler sehr gut auf und hatte auch schon echt gute Gespräche mit ihm, auch was nächste Saison angeht, dass er mir hilft und alles Mögliche. Und nee, also für mich ist das echt riesig, dass ich so neben einem großen Spieler ja auftreten darf.
Ist es so, dass du dein Bundesliga-Debüt im Dezember in Stuttgart hattest, als Kasper ausfiel wegen der Geburt seines Sohnes? Das war so, ne?
Ja.
Und du hast vormittags einen Anruf bekommen in der Uni, dass du möglichst dich beeilen sollst, damit du noch auf der Platte stehen kannst. Wie war das Ganze? Erzähl mal.
Es war auf jeden Fall ein Donnerstag in meinem Leben, den ich noch nie so erlebt hatte. bin morgens ganz entspannt zur Uni gefahren, saß dann dort und auf einmal sehe ich auf dem Handy so, ja, Anruf, Stefan Schröder. Und dann bin ich halt kurz rausgegangen und habe mir halt nichts gedacht. So. Und dann sagt er mir, jo, hast du Bock, Zeit? Flieger geht bald. und habe ich natürlich nicht gezögert, ne, und habe halt direkt meine Sachen gepackt. Bin nach Hause, habe dort die Tasche gepackt und bin halt zum Flughafen, ne. Und ja, dann habe ich abends mein Debüt tatsächlich auch mit Spielzeit in Stuttgart gegeben.
Und im Flieger musstest du ein bisschen dich beruhigen oder ging das überhaupt? Oder was ging dir da durch den Kopf?
Also ich war von Anfang an, als ich am Flughafen ankam, habe ich das schon ein bisschen realisiert dann. Jetzt geht es gleich wirklich nach Stuttgart. Und ja, im Flieger war ich schon ein bisschen aufgeregt, vor allem auch, weil ich halt alleine war in dem Moment. So auch am Flughafen dann dachte ich mir so, als ich in Stuttgart angekommen bin, ja, jetzt geht's gleich hier in die Halle. Ne? So. Aber es war echt ein richtig geiles Gefühl.
Ja, das kann man sich vorstellen. Kasper war natürlich naturgemäß an dem Tag nicht dabei. Du hast aber eben ja schon gesagt, dass er dich an die Hand nimmt, dass er dir Hilfestellung gibt. Was lernt man von so jemandem? Wie geht ihr miteinander um? Und was sind die Dinge, die du dir jetzt vielleicht sogar schon abschauen kannst von ihm?
Also auf jeden Fall seine Disziplin. Also klar, man wird nicht jünger. Und bei Kasper ist es einfach so, der macht richtig viel für seinen Körper auch. Und sowas kann man sich auf jeden Fall bei ihm abgucken. Der ist sehr motiviert immer. Und ja, auch wenn zum Beispiel jetzt nach dem Training im Kraftraum gehe und mich dort ausdehne oder so, dann rede ich mit ihm, dann mache ich mit ihm zusammen das Programm. Ja, das sind halt so Sachen, die man sich bei ihm einfach abgucken kann. Die Disziplin, diese Motivation. Und er hat es ja auch einfach geschafft, so jetzt an diesem Punkt zu stehen. Und sowas kann man sich bei ihm einfach abgucken.
Mhm. Eure ersten Trainingseinheiten mit den Profis, erinnert ihr euch noch, wann genau das war? Wie ihr davon erfahren habt, ruft dann auch Stefan Schröder an und sagt nachher Profitraining oder wie läuft sowas ab?
Also in meinem Fall war es damals Sven Rüspel, unser Jugendkoordinator. Da musste ich gerade bei meiner Oma und Opa einziehen, weil meine Eltern Corona zu Hause hatten.
Ah, okay.
Da sozusagen genächtigt für eine Woche. Dann hat er mir geschrieben, ob ich auch morgen Bock und Zeit hätte. Natürlich. Ja, das war das erste Training, war auch ganz cool.
Wie lange ist das schon her jetzt?
Ist jetzt, müsste ungefähr ein Jahr her sein. Mhm. Ich glaube im Februar ein Jahr.
Mhm. Bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Also es war auch Sven, der mich angerufen hatte. Da war ich aber gerade auf der Fahrt. Also ich war im Auto und hatte mich gefragt, ob ich denn morgen am Samstag Zeit hätte, Bock, ja, beim Training der Profis mitzumachen, beim Abschlusstraining. Und natürlich habe ich ja gesagt. Das war auch für mich in dem Moment eine Riesenfreude. Ja, und dann war ich Samstag dann beim Training und hatte abends noch ein Jugendbundesligaspiel gegen HC Bremen. Das war auch ein sehr aufregender Tag.
Aber wir hören schon raus, wenn die Trainer anrufen und fragen, ob du Zeit und Bock hast, hast du immer Zeit und Bock.
Tatsächlich.
Ja, das ist doch schon mal super. Also das sind wahrscheinlich erstmal die Grundvoraussetzungen dafür.
Ja, auf jeden Fall.
Aber was geht einem so durch den Kopf, wenn dieser Anruf kommt? Was sind so die ersten Gedanken, die man hat, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt heute mein erstes Profitraining. An was denkt man da?
Also bei meinem ersten Profitraining war ich richtig nervös, muss ich sagen. Das war so der erste richtige Kontakt mit den Profis. Klar, gab es schon vorher mal so ein bisschen im Kraftraum oder so. Aber das war so das erste Mal und als der Anruf kam, war ich von Anfang an halt aufgeregt, weil sowas erlebt halt nicht jeder und sowas ist halt einfach einmalig. So mit den Spielern, die du halt früher auch gesehen hast im Fernsehen und dann trainierst du halt mit denen und deswegen war ich von Anfang an einfach zwar nervös, aber hatte halt direkt ein Lächeln im Gesicht, ne?
Ihr seid ja auf der Geschäftsstelle tatsächlich, läuft ihr euch zumindest über den Weg mal im Kraftraum, wie du schon meintest, oder ihr habt ja auch dieselbe Trainingshalle zumindest. Wie ist es generell mit dem Kontakt von den Profis zur Jugend? Gibt es da viele Gespräche mal auch abseits der Platte oder sind es denn eher getrennte Teams, die ihr eigenes Ding machen? Wie schätzt ihr das ein?
Also gerade jetzt die letzten 2 Jahre war das, glaube ich, da ja Lukas Ossenkopf eben auch in der A-Jugend als Co-Trainer tätig ist. Redet man da auch schon auch viel miteinander und auch drüber. Wenn man sich sieht, dann, ja, so, jetzt so ein riesiges, großes Gespräch hat man da jetzt nicht, aber man sagt sich halt moin, man sieht sich, man nimmt sich wahr. Ja, genau, also der Kontakt ist schon sehr, sehr, sehr eng, würde ich sagen.
Mhm. Du hast die Aufregung ja eben gerade geschildert, die man hat. Wahrscheinlich wird es dir nicht anders gehen. Wie geht man dagegen an in dem Moment? Also ist das etwas, was man einfach geschehen lässt, weil es dazugehört, oder versucht man es irgendwie in den Griff zu kriegen mit irgendwelchen speziellen Techniken oder wie auch immer? Wie war das bei euch?
Also ganz blöder Spruch, aber meine Mutter hat gesagt, die kochen auch nur mit Wasser. Deswegen, also klar, die können deutlich mehr als einer selber, aber am Ende des Tages spielen die eben auch Handball. Man weiß, was sie können, was sie auf der Pfanne haben, aber du selber spielst auch Handball schon ein Leben lang, deswegen, also ich bin da reingegangen, habe gedacht, wenn ich einen Fehler mache, mache ich einen Fehler. Ist so, aber passiert auch jedem.
Gehört auch dazu.
Genau.
Ja. Mit Live Dessier und Dominik Axmann sind ja tatsächlich jetzt im Profikader schon 2 gestandene Spieler dabei, die auch den Weg wie ihr über die Jugendmannschaften des Vereins gegangen sind. Sind das Vorbilder für euch? Wie seht ihr die Jungs?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, diesen Weg, den sie gegangen sind, ist einfach unglaublich. Von der Jugend in die dritte, dann die ganzen Aufstiege und sowas ist halt einfach, sowas inspiriert einen jungen Spieler einfach und da will man halt auch selber einfach hin, ne? Wenn man halt hier in der Jugend beim HSVH ist, dann will man genau diesen Weg gehen, von der Jugend in den Profikader und natürlich sind das dann einfach Vorbilder in dem Sinne.
Die hatten ja tatsächlich auch den Vorteil, dass sie schon in der dritten Liga einsteigen konnten. Ihr müsst jetzt im Grunde ja den Sprung von der U21 Oberliga in die Bundesliga machen. Ist das ein Nachteil für euch?
Vielleicht ein kleiner, aber andererseits haben die eben auch den Druck gehabt, dass sie sehr viel spielen mussten. Wir haben das Glück, dass wir uns da so langsam rantasten können. Die mussten auch direkt von 0 auf 100 performen. Und ich meine, aufzusteigen in die zweite Liga und für den zweiten in die erste ist auch nicht so leicht. Deswegen, also würde ich nicht unbedingt sagen, aber
gerade der körperliche Unterschied wird ja immer wieder herausgehoben beim Sprung vom Junioren in den Herrenbereich, dass das im Prinzip das ist, was am härtesten fällt. Wie seht ihr das und wie bereitet ihr euch speziell eben darauf vor?
Also ich habe das deutlich gemerkt, auch im Profikader. Tatsächlich aber auch, finde ich, in der Oberliga, in der U21, da haben wir auch schon einen Unterschied gemerkt zur U19-Jugendbundesliga. Mhm. Und da ist man einfach daran, also man muss einfach dann einfach mehr tun für seinen Körper und sich einfach in Sachen weiterentwickeln, die halt dann noch fehlen, sei es im Athletischen oder im Kraftbereich. Ja, da musst du halt einfach mehr tun als andere, und um sich anzupassen.
Das heißt aber, der Zwischenschritt U21 ist einer, der ganz wichtig ist, auch wo ihr sagt, das ergibt viel Sinn, eben weil das so eine wirklich so eine Art Schritt-für-Schritt-Entwicklung dann ist, ja?
Ja, ich glaube, das ist auch das Konzept, warum es jetzt diese U21 gibt. Ja. Für mich war das jetzt diese Saison echt sehr wichtig, würde ich sagen. Erstes Jahr im Herrenbereich ist es einfach was ganz anderes. Das denkt man vielleicht nicht am Anfang so, aber man, wenn man das wirklich dann macht, dann hat man das echt gemerkt. Und ich glaube, das hat mir dieses Jahr das hat mir einfach sehr weitergeholfen.
Wann fängt man bei euch an mit speziellen Krafttraining in der Jugend? Ab welchem Altersbereich fängt das an?
Sehr gute Frage. Ich glaube, bei uns im Verein fangen die an mit 15.
C-Jugend
ist es dann 14,
15? U15, ja.
U15, irgendwie so, genau. Also da ist es dann sehr speziell, vorher eben auch schon ein bisschen Stabil und so weiter. Mhm. Aber da wird es dann immer spezieller und dann eben oben raus immer mehr.
Und macht euch das Spaß oder seid ihr lieber mit dem Ball in der Halle?
Also früher schon lieber mit dem Ball in der Halle. Aber mittlerweile, wo du eben merkst, dass du, um mitspielen zu wollen, eben auch einen stabilen Körper brauchst, macht es auch immer mehr Spaß im Kraftraum. Mhm.
Ist es für dich als Außenspieler einfacher, den Schritt jetzt zu schaffen, weil du eben nicht gleich gegen diese Kanten im Rückraum und am Kreis dich durchsetzen musst? Oder wie schätzt du das ein?
Ich würde sagen, auf Außen kommst du dann halt auf andere Sachen an, wie die Athletik im Sprung, die Varianten, die du halt erst erbringen kannst, wenn du einfach, sei es Schnelligkeit, Sprungkraft etc. hast. Und da geht es halt für mich dann auch, mich da auch weiterzuentwickeln, daran zu arbeiten. Also es kommt natürlich im Rückraum, wie bei B-Max, natürlich noch ein bisschen mehr auf die Kraft an, das ist klar. Und bei mir sind es dann andere Bereiche, wie gesagt, Schnelligkeit, Sprungkraft und sowas.
Bis 1,77 groß, ja. Oder klein oder wie auch immer. muss man sich dafür mal einen Spruch anhören in der Mannschaft als Kleinster?
Ja. Ja, also da gebe ich B-Max recht. Klar, ist alles mal mit Spaß. Aber klar, habe ich mir da schon einige Sprüche mal anhören müssen.
Zum Beispiel?
Kleiner Mann oder sowas. Gibt es dann halt mal, wenn ich mal dann, weiß nicht, im Training dann mal eine kleine Auseinandersetzung oder so, was halt normal ist. Und dann kommt halt so, weiß nicht, einmal ruhig kleiner Mann oder so. Aber das ist natürlich dann auch letztendlich mit Spaß, ne? Aber
musst du nur aufpassen, dass das nicht der neue Spitzname wird.
Nee. Ach, es gehört einfach dazu.
Ja, klar. So. Max, du bist, was wir gehört haben, ja in der Vorstellung von FAM sehr früh, als Achtjähriger, glaube ich, zum HSVH gewechselt. Ist das im Nachhinein, wenn du darauf zurückschaust, der richtige Schritt schon gewesen, oder hätte es auch Sinn ergeben, ein bisschen länger im Heimatverein Niendorf zu bleiben?
Ist schwierig zu sagen. Also weil ich hatte damals, ging es mir eben auch hauptsächlich um Spaß. Hatte ich auf jeden Fall auch bei Niendorf, muss ich sagen. Aber jetzt im Endeffekt natürlich einfach zu sagen, ja, war der richtige Schritt, weil hat eben gereicht, dann ist es auch funktioniert. Aber würde ich auch nochmal wieder machen, ja. Also gerade diese Umgewöhnung kam halt nicht zu spät. Man ist von Anfang an in diesem System drin vom Verein. Das fand ich eigentlich ganz gut deswegen. Ja.
Alex, du bist erst in der B-Jugend zum Verein gekommen. Ist ja ein Alter, wo dann Freunde anfangen, Partys zu feiern, in Clubs zu gehen, Alkohol zu trinken und so weiter. Man kennt es. Musstest du darauf komplett verzichten oder wie hast du diese Zeit oder Phase erlebt?
Also ich würde sagen, komplett jetzt nicht. Man musste klar auf Sachen verzichten und klar kam auch mal so ein Spruch von den Freunden so, ja warum? Und du konntest einfach das auch dann nur bedingt erklären, halt, weil du halt einfach dieses Ziel hast, was andere halt nicht haben. Mhm. Klar gab es dann immer so, man wollte, aber man konnte nicht. Aber letztendlich hatte ich einfach Bock darauf. Für mich war es einfach in dem in dem Jahr wichtig, weil ich Bock hatte, auf Leistungen zu spielen. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich wechsle den Verein und möchte leistungsbezogen arbeiten. Und dann habe ich halt klar ein paar Sachen aus der Jugend aufgegeben. Aber wenn ich jetzt hier sitze, denke ich mir halt auch, es hat sich gelohnt. Und klar, es ist nicht bei jedem so. Aber ich glaube, wenn man das wirklich durchzieht, dann kann man echt stolz darauf sein.
Max, vielleicht in deinen Worten nochmal, die Alex gefragt haben, warum? Erklär mal, warum lohnt es sich wirklich?
Weil man verzichtet dann eben darauf, an diesen paar Wochenenden Spaß zu haben, um dann eben im Endeffekt, wenn man aus der Jugend rauskommt, bei den Herren mitspielt, da dann den ganzen Spaß zu haben, indem man Spiele gewinnt und keine Ahnung, sonstige Dinge. Deswegen, also ich habe, das ist natürlich blöd, gerade in dem Moment, in dem Alter fragt man auch irgendwie, also bei mir zumindest, meine Eltern, was habt ihr gemacht damals? Ja, hätte ich auch sehr gerne gemacht, aber andererseits ist jetzt an unserer Stelle relativ leicht zu sagen, weil es zahlt sich eben aus. Aber ja, deswegen, den Spaß, den die da hatten, haben wir jetzt im Nachhinein.
Und ich glaube, es ist auch nicht verboten, auch als Handballer ein bisschen Spaß zu haben, auch schon nebenbei, ne?
Natürlich nicht, gehört auch dazu, also muss man auch haben.
Absolut.
Wenn man sich darauf verkrampft, dann ist es auch.
Ab wann werden einem denn in der Jugend, sag ich mal, konkrete Perspektiven aufgezeigt, wohin es gehen könnte? Als Achtjähriger wahrscheinlich noch nicht, oder?
Ja, das Achtjähriger noch nicht ganz, aber irgendwann dann mit 14, 15, ab dem ersten Jahr C-Jugend war es dann so, dass wir uns mal zusammengesetzt haben mit unserem Trainer und der gefragt hat, wo wir denn ganz gerne hin möchten. Da haben wir erstmal alle gesagt, das Ziel ist U23, also in dem Fall war es damals auch die Oberliga und A-Jugend-Bundesliga eben auch zu spielen. Und dann wird es eben von Jahr zu Jahr mehr, weil du siehst, dass ein Live Tessier, ein Axmann, dass die es alle geschafft haben, dass du das vielleicht auch schaffen könntest, wenn du eben viel Gas gibst. Deswegen wird es von Jahr zu Jahr mehr.
Wie habt ihr denn das Thema Leistungsdruck wahrgenommen in der Jugend? Hat sich das irgendwie entwickelt, also dass ihr auch gespürt habt, mit den Zielen steigt auch der Druck? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
Also ich würde sagen, Leistungsdruck gab es jetzt konkret nicht. Also es wurde eigentlich immer vermittelt, dass man locker sein soll und einfach seine ja sozusagen Stärken vertrauen sollte. Und ich glaube, das oder für mich war es so, dass es auch im Training und auch generell im Spiel dann auch so vermittelt wurde. Und klar, selber macht man sich dann Druck. Man möchte mehr, man möchte Leistung zeigen. Und dann ist es natürlich der eigene Anspruch dann, der einen halt den Druck gibt. Aber jetzt spezifisch vom Verein habe ich das jetzt in meiner Jugendzeit jetzt nicht so erlebt.
Wie habt ihr denn grundsätzlich die Belastung oder diese zwei Belastungen von Schule einerseits und Sport andererseits wahrgenommen oder wie habt ihr es geschultert?
Also es war relativ einfach, weil wir eben auf der Sportschule in Hamburg waren, auf dem ATW Alten Teichweg. Da war das relativ gut koordiniert. Es war natürlich blöd mit den Fahrzeiten von A nach B, von Halle zur Schule, aber es ging ganz gut, weil man hat eben morgens Frühtraining gehabt, dann Schule und dann ist man zusammen zur Halle gefahren. Das ging eigentlich gut.
Habt ihr auch eine spezielle sportpsychologische Begleitung bekommen? Das heißt ja immer, dass gerade im Nachwuchs darauf sehr geachtet wird, um eben auch alle Komponenten einzubeziehen. Wie war das bei euch? Habt ihr sowas schon gehabt?
Also wir hatten schon mal einzelne Kurse, so da waren mal Leute da, die, wo wir mal so Exkurse einfach dafür gemacht haben. Und dazu fand ich halt auch immer, dass die Trainer halt, also es wurde immer offen vermittelt, dass man mit den Trainern sprechen kann und das haben viele genutzt, auch ich zum Beispiel, weil man also einfach eine Person braucht, mit der man einfach über Sachen quatschen kann, wie so Sachen wie der eigene Druck zum Beispiel, wie ich gerade beschrieben hatte. Ja, also da sind wir auch immer gut begleitet worden. Mhm.
Als ich vor ein paar Wochen mit Frederik Bo Andersen und Andreas Megord, heißt er offiziell, gesprochen habe, haben die beide sehr von ihrer Jugendzeit geschwärmt in Dänemark bei GOG. Das ist ja, oder sind ja drei kleine, winzige Dörfer im Grunde. So ein Handball-Wohlfühldorf könnte man meinen. Dagegen ist Hamburg ja schon ein krasser Gegensatz. Hättet ihr euch auch sowas gewünscht, wie die beiden es gehabt haben, oder seid ihr zufrieden mit der Großstadt?
Also ich weiß nicht genau, wie es da war, aber ich kenne halt nur Hamburg, deswegen, ich bin das gewohnt, für mich ist es super. Man spielt natürlich gegen so kleinere, ich sag jetzt mal Dorfmannschaften, aber ja, also mir hat es eigentlich gefallen, ich habe mich da echt wohlgefühlt.
Da geht mir eigentlich genauso. Also ich Ich bin hier geboren und deswegen ist es für mich einfach, Hamburg ist die Stadt, die ich einfach, ja, einfach mag. Und für mich war es dann einfach klar, dass ich hier meinen Weg gehen möchte. Und einfach die Möglichkeiten, die man hier auch beim HSVH dann bekommt, sind einfach top. Wie auch schon, wie Max beschrieben hat, auch mit der Schule, mit der Zusammenarbeit, die Kooperation. Das hat in der Schulzeit sehr geholfen, muss ich sagen. Anders hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft, muss ich sagen. Also wäre ich auf dem Gymnasium geblieben, dann mit den ganzen Hausaufgaben und alles Mögliche drum und dran. Das wäre halt echt zu viel gewesen, glaube ich.
Wann bist du gewechselt, die Schule?
Zur 10. Klasse bin ich. Also als ich auch wirklich hier zum HSVH gekommen bin, habe ich auch direkt gesagt, so Schule,
ja,
auch Wechsel. Und da hat es nämlich auch so ein bisschen mehr begonnen, diese Kooperation mit der Schule, mit der Elite-Schule des Sports. Und das habe ich dann halt direkt genutzt.
Die Elite-Schule des Sports spielt ja wirklich eine große Rolle für viele im Nachwuchssport. Da gibt es ja die Möglichkeit, diese Streckerklasse zu machen, dass man Abi über 14 Jahre macht. Habt ihr das in Anspruch genommen oder was war so besonders an der Unterstützung und an der Kooperation mit der Schule? Also was bringt einem dieses System Elite-Schule?
Also das hatte ich in Anspruch genommen, diese 14 Jahre Schule. Ich habe allerdings die 11. Klasse übersprungen. Mhm. Dazu hat zum Glück gereicht, notentechnisch. Heißt aber, ich hatte trotzdem 3 Jahre Abitur. Mhm. Ist halt deutlich entspannter, was Hausaufgaben angeht, Lernen und Leistungsdruck in der Schule, weil man eben viel mehr Zeit hat, sich zu Hause darauf vorzubereiten. Man hat weniger Hausaufgaben, heißt, man hat mehr Zeit, sich aufs Training zu fokussieren. Ich weiß nicht, Leif Möller, der Basketballer bei den Towers, mit dem war ich auch in einer Klasse, der hat auch gesagt, das hat ihm super viel geholfen.
Hast du das auch gemacht oder wie war es bei dir?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich es wollte. Ich hatte aber die Empfehlung nicht dafür bekommen. Da war ich natürlich so ein bisschen, ja, B-Max und Paul war auch, also Paul Riesner heißt der, war auch sozusagen dabei. Wir waren nämlich zu dritt vorher in der Klasse. Und dann dachte ich so, ja, jetzt alleine sozusagen die 11. machen, wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber ich hatte Glück, dass dann so alles ein bisschen etabliert wurde. Es kam immer mehr und dann zur 11. Klasse waren wir dann, glaube ich, insgesamt 5 Leute vom HSVH. Und dann bin ich halt sozusagen den anderen Weg gegangen mit 11., 12., 13. Was für mich auch kein Problem war, weil eigentlich wird man da großartig unterstützt, muss ich sagen. Die Lehrer haben für viel Verständnis. Die Absprachen zwischen Verein, Verband und auch Schule sind eigentlich immer top gewesen. Man hat auch Entschuldigungen dafür bekommen, wenn man sportlich unterwegs war. Also das ist ein tolles System.
Und nicht die Empfehlung bekommen zu haben, heißt, weil du einfach zu gut warst in der Schule? Oder?
Nein. Also die Empfehlung, es war sozusagen vom Landestrainer. Und okay, da hatte ich angefragt und der hatte dann gesagt so, ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie es genau war. Man musste irgendwie, ja, es war einfach leistungsbedingt in dem Moment.
Mhm. Das hört sich alles sehr gut an, so wie ihr diese Jugendzeit so hinter euch gebracht habt, mit viel Unterstützung. Gab es trotzdem Tage, an denen ihr gezweifelt habt an diesem Weg, den ihr geht? Also an denen es schwer war und man gedacht hat, weiß was, ich mach lieber doch ein Studium und werde irgendwie Bürohengst?
Ja, auf jeden Fall. Also gibt's immer wieder. Gerade so Richtung Winter, wo es dann wieder dunkler wird und so weiter und so fort. Mehr Training. Ja, hat man auch, aber am Ende sieht man dann eben wieder, wie viel Spaß denn das bringt, was die positiven Seiten des Ganzen sind. Deswegen bleibt man weiter dran.
Gibt es bestimmte Trainer, die euch besonders gefördert haben beim Verein? Bestimmte Förderer?
Also ich würde jetzt sagen, also ich hatte jetzt, glaube ich, jedes Jahr fast einen anderen Trainer. Also man nimmt von jedem Trainer viel mit, was anderes mit in verschiedenen Bereichen. Deswegen wirklich festlegen kann ich mich da nicht, weil eben von vielen sehr viel Input kam.
Also bei mir war es tatsächlich so, das Duo Sven Rusbild und Stefan Schröder, muss ich sagen, weil einfach ich durch Sven sozusagen auf die Linksaußenposition gekommen bin. Deswegen, also ich spiele noch gar nicht mal so lange auf dieser Position und das ist so durch Sven einfach etabliert worden und dann einfach in der Kombi, wo wir dann in der U19 halt Sven und dann das eine Jahr Schrödi hatten. Und jetzt auch letztes Jahr nochmal mit Sven und jetzt das U21-Jahr, muss ich sagen, diese letzten 3-4 Jahre oder 3-4 Saisons, die haben mich einfach sehr geprägt und deswegen glaube ich, dass die beiden mich sehr weiterentwickelt und geprägt haben.
Wo hast du vorher gespielt?
Beim SC Altötting.
Position meine ich.
Ach so, auf der Mitte tatsächlich. Also okay. Da, wo B-Mix unterwegs ist. Da hatte ich beim Altötting Langhorn gespielt. Mhm. Und dann, als ich hier zum HSV gekommen bin, war es so, dass wir in der ersten Saison in der B-Jugend hatten wir keinen Kreisläufer mehr. Der eigentlich Kreisläufer hatte ein Auslandsjahr oder ein halbes Jahr gemacht. Und dann bin ich sozusagen das halbe Jahr irgendwie am Kreis gelandet.
Auch noch.
Okay. Ja. Und dann hatte ich irgendwie so gar keine feste Position. Und dann hatte irgendwann Sven gesagt so, komm, wir machen das mit links außen, wir probieren das. Und war anscheinend die richtige Entscheidung.
Ja, wenn man das sieht mit 126 Tore jetzt.
Ja, richtig. Ja,
bester Torschütze. Also hat ganz gut funktioniert, kann man sagen.
Ja,
ja, sehr gut. In der U21 habt ihr Stefan Schröder als Trainer, bei den Profis Toto Jansen. Das sind ja Spieler, die nicht nur in Hamburg einen Ruf haben, sondern ja Deutschland und weltweit. Was macht das, wenn man mit solchen Vorbildern trainieren oder unter solchen Vorbildern trainieren kann? Wie nehmt ihr sowas wahr und auf?
Also es ist schon auch so eine kleine Ehre, unter denen spielen zu dürfen. Und ja, es sind halt auch immer die Vorbilder gewesen. Man sieht mal im Fernsehen gesehen. Ich weiß noch, Axel, hat auch ein Bild mit Stefan Schröder noch von früher, wo er beim Handballcamp war. Sieht ganz geil aus. Ja, also super. Man kann auch sehr, sehr viel lernen von den beiden. Das freut mich jedes Mal aufs Neue.
Das konnte man im Podcast leider jetzt nicht hören, aber Axel, wie er jetzt eben gerade genannt wurde, hat ganz vehement genickt und gestrahlt. Das Foto scheint also wirklich gut zu sein.
Ja, das ist ein super Foto. Ich glaube, ich habe Ihnen das, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das muss ich, glaube ich, mal machen.
Muss er mal sehen.
Aber
wie alt bist du da?
Das ist schon.
Boah, das müsste. Wann bist du da gewesen? In der B-Jung, es müsste C-Jung gewesen sein.
Ja, okay.
14, 15.
Da haben wir uns auch das erste Mal getroffen im HSV-Camp.
Ah, ja,
das
okay.
waren ja, noch Zeiten. Aber.
Historisch.
Ja. Ja. Wirklich.
Was würdet ihr denn sagen, was unterscheidet Toto und Schrödi, wie ihr sie nennt?
Ich würde jetzt persönlich sagen, dass Schrödi ein bisschen. Ja, nicht unbedingt offener, das sind sie beide, aber...
Redseliger?
Sind auch beide, aber ich würde jetzt sagen, auf der Bank impulsiver, sagt man das so?
Mhm.
Ja, aber ansonsten sind die beide super nett, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Deswegen, ja. Ja, also dann kann ich mir anschließen. Für mich ist es halt auch nochmal was Besonderes, weil beide halt Außenspieler sind. Für mich ist es dann einfach so, dass ich halt von beiden richtig viel lernen kann, ob es jetzt Tode auf links oder Schrödi auf rechts ist. Aber beide können mich halt sehr weiterbringen und da sehe ich halt nicht viele Unterschiede, einfach von der Art. Das ist aber, würde ich sagen, normal.
Woran merkt man denn, dass jemand mal Handball-Weltmeister war? Gibt es da irgendwelche Merkmale, wo man sagt, oh ja, das ist einfach outstanding, das können nur Weltklasse-Leute? Oder gibt's?
Ich glaube, ich würde sagen, einfach in den Momenten, wo man einfach merkt, ja, die haben einfach Ahnung vom Handball, so
ja.
Im Training oder vor allen Dingen im Spiel, wenn es dann mal brenzlig wird und wir als junge Spieler halt wirklich in dem Moment ja überfordert sind, aber zum Beispiel Schrödi dann in der Auszeit halt mal wirklich behutsam ist und uns da auch echt hilft und da merkt man einfach, der hat schon viel Erfahrung in dem Sport.
Euer Vertrag endet ja schon im übernächsten Sommer dann wieder. Spürt man da besonderen Druck, in dieser Saison dann Leistung zeigen zu müssen? Ich meine, bei dir hat es jetzt auch trotz Verletzung nochmal für einen neuen Vertrag geklappt, aber es ist ja schon eine sehr begrenzte Zeit, wo man sich dann empfehlen muss, oder ist das gar nicht so?
Also ich persönlich sehe das eher so als Chance, dass man eben diese Chance kriegt, um mitspielen zu dürfen, um mit zu trainieren, sich zeigen zu können. Deswegen viel mehr Druck empfinde ich da jetzt nicht, aber es ist eben eine Chance und die Möglichkeit, um mitspielen zu können.
Kann ich mich anschließen. Also für mich ist es einfach eine riesen Gelegenheit, mich zu präsentieren und die möchte ich einfach nutzen. Also klar will ich selber wirklich mich nochmal weiterentwickeln. Ich bin noch jung und habe natürlich noch Potenzial, was halt ausgeschöpft werden kann, wenn ich dafür wirklich genug und hart arbeite. Und das will ich halt erreichen und da mache ich mir dann selber dann natürlich ein bisschen so, Junge, du musst bekommen, musst machen. Und aber generell sehe ich das einfach wie BMX einfach als Riesengelegenheit.
Mhm. Und es ist ja nicht so, dass du komplett auf die Karte Profisport setzt, denn du machst, wenn wir da richtig von jetzt ein duales Studium, ist es Sportmanagement?
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und mit deinem Heimatverein Alsterdorfer Langhorn als Praxispartner, ist das praktisch schon die Vorbereitung auf die Zeit nach der aktiven Karriere?
Das kann ich jetzt pauschal gar nicht sagen. Also klar, irgendwann hat man ein berufliches Leben. Und da war es mir jetzt auch wichtig, dass ich das duale Studium weiterführen möchte, weil ich einfach richtig Spaß dran habe bisher. Und für mich ist es auch sehr besonders, weil es mein, sozusagen mein Heimatverein ist. Meine erste Trainerin in Aspar ist meine Chefin. Und ich habe mich auch riesig gefreut, dass ich einfach die volle Unterstützung von meinen beiden Chefin, Anne Schwenke und in Aspar, habe. Die unterstützen mich in diesem Projekt sozusagen riesig und freuen sich auch richtig für mich. Und ja, das war einfach wichtig, dass ich das weiterführen kann. Und da wird es auch ein System geben, dass ich beides unter einen Hut bekomme. Und ich glaube, das wird auch gut funktionieren.
Mhm. Dann bist du morgens beim Training und nachmittags bei Alsterdorfer Langhorn auf der Geschäftsstelle? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was sind so deine Aufgaben auch?
So kann man sich das eigentlich perfekt vorstellen. Also das würde, glaube ich, so sein. Also morgens dann Training und dann von dort aus sozusagen zur Arbeit. Und da durchlaufe ich halt verschiedene Bereiche, die ich halt in der Uni dann sozusagen durchlaufe. Also ich habe montags bis mittwochs bin ich immer auf der Arbeit und donnerstags und freitags habe ich dann immer Uni. Und genau die Bereiche, die ich dann sozusagen erlerne im Semester, habe ich dann auch auf der Arbeit. Und da gilt es dann halt jetzt, System sozusagen zu entwickeln, dass man beides einfach zeitlich hinbekommt. Aber da sind wir sehr, sehr weit und auch sehr gut dabei.
Max, wie sieht es bei dir aus? Wie sorgst du schon für die Zeit nach dem Handball vor oder vielleicht auch parallel?
Schön, dass du bist auf dem Schlauch und weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich würde ganz gerne ein Studium machen, nebenbei jetzt eben. Machen auch schon viel, aber ich weiß eben noch nicht genau, was ich machen möchte. Und noch keine hundertprozentige Richtung. Ich finde es auch irgendwie schwierig, weil ich habe so das Gefühl, dass ich halt danach dann auch das machen muss. Deswegen würde ich mir ganz gerne das aussuchen, was ich dann eben auch hundertprozentig durchziehen kann. Deswegen mal schauen.
Viele kaufen sich ja vom ersten Profigehalt, vielleicht im Fußball noch ein bisschen mehr als im Handball, irgendwas Besonderes, muss ja auch nichts besonders Teures sein. Habt ihr irgendwas, eure Freunde mal ins Kino eingeladen? Oder?
Also bei mir eigentlich nichts wirklich Konkretes. Also ich habe eigentlich keine Vorstellung. Also es ist einfach nochmal anders als im Fußball. Ne? Ist halt klar, und für mich ist einfach auch, weil ich jetzt tatsächlich auch alleine wohne, habe eine WG mit einem Mannschaftskollegen aus U21.
Den Namen darfst du verraten?
Alex Most.
Okay.
Ja, mit Alex habe ich eine WG gegründet, jetzt seit Januar. Da danke ich auch auf jeden Fall nochmal Schrödi, dass er uns das sozusagen ermöglicht hat. Durch seinen Kontakt ist es halt erst möglich geworden. Es ist nämlich echt schwierig, in Hamburg eine Wohnung zu finden.
Das ist definitiv.
Und dafür geht halt auch natürlich viel Geld sozusagen ja, verloren. Aber nee, konkret habe ich nichts im Blick.
Okay. Und bei dir? Du hast ja schon einen ersten Profivertrag gehabt.
Ich habe, glaube ich, meine Eltern zum Essen eingeladen. Oh. Zum Kriegen des Vertrauens.
Sehr anständig.
Wenn ich mich erinnere.
Okay. Als Rückzahlung dafür, dass sie dich und euch immer überall hingefahren haben.
Genau, da fehlt natürlich noch einiges, was man zurückzahlen kann. Das ist auch das Ziel irgendwann, aber ja.
Aber deswegen sagten wir ja, wir sind im Handball und nicht im Fußball. Dann geht's halt mal zum Griechen oder zum Gebrauchtwagenhändler.
Ja. Ist ja okay. Bodenständigkeit ist ja gut.
Am Donnerstag kommt frisch auf Göppingen nach Hamburg. Wie werdet ihr das Spiel verfolgen? In der Halle?
Auf jeden Fall. In der Halle auf jeden Fall. Ja. Ob ich dann schon wieder so fit bin, dass ich mit auf der Bank sitzen darf, kann. Mhm. Mal gucken. Aber auf jeden Fall.
Die Chance ist aber da.
Steht in den Sternen, aber okay. Ja. Genau, ich bin auf jeden Fall in der Halle. Hoffe natürlich auch, dass wir gewinnen. Deswegen mal schauen. Bin ja guter Dinge.
Also ich glaube, ich hocke vorm Fernseher und fieber mit. Wahrscheinlich vorm Fernseher.
Seid ihr denn entspannte Zuschauer oder Habt ihr denn, seid ihr denn noch nervöser, als wenn ihr selbst eingreifen könnt?
Kommt aufs Spiel drauf an, aber auf die Situation. Ich würde aber eher sagen, dass ich ein bisschen entspannt bin.
Also bei mir, ich fieber eigentlich immer mit, weil ich halt natürlich einfach will, dass sie gewinnen. Und Beispiel jetzt letztens beim BHC, beim Auswärtsspiel, war natürlich, saß ich da vor dem Fernseher und wollte halt, ne, es kam halt nicht mehr ins Spiel und dann hat man natürlich noch mehr mitgefiebert. Aber ich würde sagen, dass man, wenn man selber da ist oder selber auf der Platte steht, einfach um Weiten mit, also nervöser ist, als okay, wenn man sozusagen von außen zuschaut.
Wir lassen euch natürlich aber nicht gehen, bevor wir nicht euer Expertenwissen überprüft haben. Deswegen müsst ihr jetzt natürlich beide noch euren Tipp für Donnerstag abgeben. Und wir überprüfen dann, wie gut ihr wart.
Also auf jeden Fall schon mal Sieg. Hoffe ich zumindest. Ergebnistechnisch ist immer schwierig zu sagen.
Ist im Handball nicht ganz einfach.
Das ist, nee, ist, ich tippe jetzt 29 zu 25 für uns.
Also ich kann mich da anschließen. Auf jeden Fall ein Sieg. Ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Spiel wird und dass wir da, würde ich sagen, so ein 32 zu 26 rausholen.
Klingt beides gut aus Hamburger Sicht, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir werden das beobachten. Vielen Dank erstmal, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und hier vorbeigeschaut habt.
Ja, und wir freuen uns dann auch, euren weiteren Weg zu verfolgen mit dem HSVH. Drücken dafür natürlich ganz fest die Daumen und danken auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder die kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Und die nächste Folge gibt es dann am 3. Mai. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss. Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de/podcast.